Let's Talk Change. Dein Blick hinter die Kulissen der grünen Transformation von DWR Eco mit deinem Moderator David Bortmann.
Willkommen zurück bei Let's Talk Change. In diesem Special zur Bundestagswahl spreche ich mit den Spitzenvertretern von SPD, CDU, Volt, FDP und Grünen über die Bilanz der alten und die Pläne für die neue Legislaturperiode. Die Gespräche fanden im Rahmen einer Veranstaltungsreihe mit dem Frühphaseninvestor PT1 und unserer auf Cleantech spezialisierten Beratung DWR Eco statt. Heute mit Franziska Brandner, Parteivorsitzende der Grünen, und mit auf dem Panel Startup-Gründer und CEO von Wunderflats, Arkadi Jampolsky, sowie Nicolas Samios, Managing Partner von PT1. Wir hatten eine Veranstaltung schon mit einem Vertreter der Volt-Partei gehabt und wir wollten natürlich jetzt insbesondere heute Franziska Brandner, Dr. Franziska Brandner begrüßen, die inzwischen neue Parteivorsitzende der Grünen. Sie war bis vor kurzem auch noch parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, demzufolge auch Bundestagsabgeordnete, bringt also sehr viel politische Erfahrung mit. Wir wollen natürlich heute ein bisschen von ihr hören, wie sie in diesen Wahlkampf hineingeht, mit welchen Themen die Grünen auch in den Wahlkampf hineingehen, welche Themen gerade natürlich auch für die Investoren und auch Startup-Szene, die hier ja sehr reichhaltig vertreten ist, welche Themen sind es, die die Grünen auch für diese und für uns schlussendlich dann auch in der nächsten Legislaturperiode diese Themen auch vertreten wollen.
Ja, herzlichen Dank für die Möglichkeit, heute hier sein zu können. Und es sind wirklich turbulente Tage. Ich habe irgendwie von gestern auf heute eigentlich so gut wie nicht geschlafen, weil ich die ganze Woche, also wirklich überlegt habe, was passiert in dieser Woche? Und was wirst du vielleicht irgendwann mal deinen Kindern erzählen müssen, was du in der Woche getan hast? Ja, aber es ist ein anderes Thema. Aber beschäftige mich doch gerade einfach sehr. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen gesagt, in welcher Stimmung ich gerade bin, aber deswegen zu der Frage Fakten- und wissensbasierter Diskurs wollte ich mit dem Hannah Arendt Zitat anfangen aus ihrem Essay, das heißt also nach Auschwitz, und ich zitiere jetzt: Der wohl hervorstechendste und auch erschreckendste Aspekt der deutschen Realitätsflucht liegt in der Haltung, mit Tatsachen so umzugehen, als handele es sich um bloße Meinungen. Ja, der wohl hervorstechendste und auch erschreckendste Aspekt der deutschen Realitätsflucht liegt in der Haltung, mit Tatsachen so umzugehen, als handele es sich um bloße Meinungen. Und deswegen ist diese Forderung nach, ne, also Fakten sind nicht nur wichtig, um gut für euren Sektor oder unsere wirtschaftliche, über unseren wirtschaftlichen Erfolg zu entscheiden, sondern sind die Grundlage jeglichen demokratischen Zusammenlebens. Und Populismus muss erstmal die Fakten zerstören. Aber so, deswegen finde ich das auch gut, wenn ihr das als ersten Punkt stellt. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als vor zwei Wochen Friedrich Merz sagte, er glaubt nicht daran, dass es genügend grünen Wasserstoff gibt oder Wasserstoff gibt für ThyssenKrupp. Und da musste ich zurückdenken, dass vor noch anderthalb, zwei Jahren jede Heizung in Deutschland mit Wasserstoff beheizt werden sollte und noch alle Autos dazu. Und wir damals dafür wirklich gescholten wurden, dass wir gesagt haben, ihr seid mal ein bisschen vorsichtig, ob das für alles reicht. Fangen wir doch mal mit den Bereichen an, wo das mit dem Elektrifizieren nicht klappt. Was wurden wir dafür gescholten? Und jetzt reicht der Wasserstoff noch nicht mal für ThyssenKrupp. Ja? So viel zu wissenschaftsbasiert. So, zu dem Thema Blick auf die Forderung nach Transformations- und Kapitaleffizienz. Also wenn man sagt, man möchte wirklich, dass der Euro dorthin geht, wo die besten Technologien entstehen, und das finde ich muss der Maßstab sein, dann legt man natürlich die alle möglichen Förderprogramme und Gesetze entsprechend auch so aus, dass die Anreize so sind. Und dann gibt es einen zweiten Faktor, der kann mit dem zusammenhängen, aber muss es nicht. Das ist diese Frage von Resilienz, von Widerstandsfähigkeit. Und manchmal passen die zusammen, manchmal auch nicht. Und die Aufgabe ist nur, dass vor der Finanzierung natürlich der Resilienz die Förderung und die Stärkung der Innovation nicht zu kurz kommen darf. Und das ist, glaube ich, das Gewicht, das man halten muss. Ja, also ich sag mal im Sinne von Ja, Harald, wir hatten es vorhin davon, kranke Kinder. Ja, da ist man froh, wenn man im Winter weiß, es gibt viel Fiebersaft. Ja, so kein hochinnovatives Produkt, aber für die Resilienz irgendwie fühle ich mich wohler, wenn ich weiß, im Zweifel wird es auch noch irgendwo in Europa hergestellt. Und zum gewissen Grad gibt es da eine Reihe von Produkten, wo man weiß, das wird ohne irgendeine Art der staatlichen Subventionierung nicht mehr bei uns produziert. Aber wollen wir halt irgendwie trotzdem. Und dann muss man nur aufpassen, dass das Verhältnis des Geldausgebens dafür nicht nur Richtung Resilienz geht, sondern genügend zur Verfügung steht für die Innovation und dort eben wirklich technologieoffen. Ich möchte da ein Beispiel geben. Ich sitze noch im Aufsichtsrat der Sprung Innovationsagentur, der Sprint. Das war so ein bisschen mein Baby die letzten Jahre auch, das sogenannte Sprint-Freiheitsgesetz auf den Weg zu bringen, weil die Sprint wurde gegründet durch die vorherige Regierung, aber man konnte mit seinen Ideen dorthin gehen und sie dann de facto komplett dem Staat geben. Ja, also diese 100% staatliche Gesellschaft dann zu werden, was überraschenderweise niemand getan hat. Ja, weil wenn ich der Überzeugung bin, ich habe eine gute Idee und ein gutes Produkt, dann gebe ich es wahrscheinlich nicht dem Staat. So. Und das haben wir ja geändert gesetzlich, dass das jetzt anders möglich ist. Und in der Haushaltsordnung geregelt, dass auch Dinge, die dort gefördert werden, scheitern dürfen. Das war in der Haushaltsordnung Deutschlands bis jetzt nicht so vorgesehen. Sondern man knüpft Förderung daran, dass jemand etwas kann oder beweisend schon kann, dass er das ab morgen macht. Und das ist ein anderer Förderansatz im Sinne von, man ist offen und es darf auch mal gescheitert werden, um vielleicht wirklich dann disruptiv nach vorne zu kommen. Zukunftsfonds, wir haben ja viele Dinge auf den Weg gebracht, die für uns wichtig waren. Und womöglich haben wir das auch versucht, zum Beispiel bei den Klimaschutzverträgen, wo es darum geht, wer reduziert am meisten CO2 für jeden Euro. Fand ich zum Beispiel auch wesentlich sinnvoller, als jede einzelne Technologie zu fördern, sondern einfach zu sagen, wer reduziert am meisten CO2. Aktivierung privaten Kapital. Ihr habt geschrieben, Zukunftsfonds, KfW Capital, der EIF auf EU-Ebene. Die haben wir alle stark auch auf die Straße gebracht. Übrigens, die nächste Regierung entscheidet, ob die verlängert werden, weil das läuft bis 2030. Und wir würden die gerne nicht nur verlängern, sondern vergrößern. Dann geht es um die Regulierungsfragen. Die meisten davon sind europäisch. Also ein Teil ist davon deutsch, aber muss man angehen. Und vielleicht ein Punkt noch, den wir jetzt auch gerade am Wochenende hatten, wir ja Parteitag beschlossen haben, was wir Grüne nicht immer bis jetzt hatten. Aber wir haben jetzt das Modell eines Bürgerfonds, also einer kapitalgedeckten Säule, eine kapitalgedeckte Komponente in der ersten Säule der Rentenversicherung. Also wir sagen, es reicht nicht, die reine Beitragsfinanzierung der Rente. Also ein bisschen skandinavisches Modell de facto. Und diesen Bürgerfonds, den würden wir natürlich auch gerne, nicht nur Investments in Deutschland, das ist ein bisschen klein, aber hauptsächlich schon auch in Europa investieren sehen und dadurch auch nochmal Möglichkeiten eröffnen. Zusätzlich zu den anderen Wegen, die ihr auch im Papier richtigerweise beschrieben habt. Das war für mich eine Herausforderung, am Wochenende dieses Modell über den Parteitag zu bringen. Auch ist ja ein entscheidender Schritt nach vorne. Abbau von Bürokratie. Was ich wichtig fand in eurem Papier, ist das Verhältnis von Ansprüchen mit Blick auf das Ergebnis. Also dass es stärker irgendwie einen vernünftigen Aufwand Ergebnis geben muss bei all diesen bürokratischen Fragen. Und Schriftformerfordernisse etc. Wir haben da einiges abgeschafft, zum Beispiel Arbeitsverträge kann man jetzt auch digital machen. Also wir haben an einzelnen Stellen das schon vorangebracht. Ihr habt eine Sache, da habe ich mir auch die Zähne dran ausgebissen, das sind die Notarfragen. Ganz ehrlich, dieses Vorlesepflicht. Also da gebe ich offen zu, bin ich in diesen letzten Monaten, anderthalb Jahren, habe ich das nicht geschafft. Die Notarlobby ist stark. Aber das bedeutet nicht, dass man es aufgeben sollte, das weiter zu versuchen. Und man kann bestimmt noch mehr Schriftformen, Erfordernisse etc. abschaffen. Ich wollte nur sagen, ein paar, ne? Also gerade mit Blick auf Beschäftigung etc. haben wir schon digital jetzt ermöglicht, auch rechtlich ermöglicht. Ich wollte ein Beispiel geben zu dieser Frage Verhältnismäßigkeit, einfach mal um das plastisch zu machen, wie ich finde, wie sowas funktionieren kann. Bei uns im Ministerium sind die sogenannten Hermes-Bürgschaften oder Investitionsgarantien, also es gibt beides, ne, wenn man exportiert, das ist staatliches Geld, was deinen Export absichert. Kann schief gehen und dann zahlt der Steuerzahler. Deswegen gibt es da Regeln für, damit nicht zu viel am Ende beim Steuerzahler hängen bleibt. Und ich hatte zu Beginn gefragt, wie viel Risiko erfordert, also wie viel Risikoeinschränkung erfordert, wie viel Bürokratieaufwand. Und dann haben die mir das alles ausgerechnet, vorgezeigt. Und dann war de facto 30% bürokratischer Aufwand für 2% Risikominimierung. Und dann habe ich gesagt, die 30%, die streichen wir jetzt weg. Und das ist in so einem Ministerium nicht ganz einfach, weil irgendjemand muss ja das Risiko übernehmen. Weil man macht ja aktenkundlich, es gibt ein höheres Ausfallrisiko. Also ich nehme auf meine Verantwortung, dass wenn was schief geht, 2% höheres Risiko, das ist mein Risiko. Ja, aber dafür haben, bis irgendwann mal schief geht, weil es gibt ein Risiko, sonst wär's null. Ihr alle, wenn ihr exportiert und Hermes-Bürgschaften nutzt, 30% weniger bürokratische Anforderungen habt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in vielen Bereichen machen müssen. Ja, nicht zu sagen, wir wollen jetzt alles öffnen, aber wo steht's eigentlich wie im Verhältnis und was kann man dann eben auch streichen? Ein Punkt, den ihr am Ende hattet, diese so eine ständige Kommission, so ein bisschen Beratungsgremium. Also meine Erfahrung ist, dass das wichtig und richtig ist und dass es aber am wichtigsten ist, wenn man es eben an konkreten Gesetzen hat. Das ist das, was wir mit Praxischecks dann immer gemacht haben, dass wir nicht nur die Verbände angehört haben, sondern wirklich mit einzelnen Unternehmen die jeweiligen Vorhaben von A bis Z durchgesprochen haben. Und das kann man mit einem konstanten Unternehmensgruppe machen oder man kann es wechseln, je nachdem, was die relevanten Akteure sind. Das ist das eine. Und das zweite, vielleicht, weiß nicht, ist im Papier nicht so stark drin, aber ich finde, wenn man über Bürokratieabbau spricht, ist das eine die gesetzliche Grundlage und das andere ist die Umsetzung durch den Staat. Und ich finde, man redet viel zu häufig über die gesetzliche Grundlage, ist auch wichtig. Aber de facto ist Deutschland halt auch verdammt komplex mit seinem Föderalstaat. Ja, und die Frage immer, welche Behörde ist genau zuständig, in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich geregelt, keiner fühlt sich richtig verantwortlich, ist für mich auch Teil der Herausforderung. Und dann noch mangelnde Digitalisierung. Und deswegen gibt es, weiß nicht, vielleicht haben es manche von Ihnen mitbekommen, Präsident Steinmeier hat vor Weihnachten so eine Kommission eingerichtet zur Staatsreform. Und ich halte die für dringend nötig, dass wir uns in Deutschland wirklich auch wieder unsere staatlichen Strukturen anschauen. Überprüfen, ist alles auf der richtigen Ebene. Also ich würde zum Beispiel Datenschutz wegnehmen von den Bundesländern, wenn es irgendwie möglich ist. Also es macht heute keinen Sinn mehr, warum Bremen das anders macht als Hamburg. Und die Fragen, glaube ich, müssen wir auch wieder angehen. Und da, finde ich, braucht man sowas wie einen Bürgerrat, einen Unternehmensrat, wo man von Anfang an wirklich die Expertise mit dabei hat. Und euer letzter Punkt, die Exit-Märkte, Kapitalmarktunion, ja, das ist ja, also ich finde, eine der wichtigsten Aufgaben, die neue Kommission hat. Die Kapitalmarktunion ist ein dickes Brett. Dahinter steht Insolvenzrecht, Harmonisierung. Also nicht einfach. Wir haben das also ja angestoßen, auch zusammen mit Frankreich, entsprechend Vorarbeiten gemacht. Allein schon eine Insolvenz- und Unternehmensrecht-Harmonisierung zwischen Deutschland und Frankreich ist sehr komplex. Wirklich sehr komplex. Und das wird dann auch die Frage bestimmt an einzelnen Stellen sein, ob wir bereit sind zu akzeptieren, dass vielleicht andere es anders, aber vielleicht auch besser machen als die Deutschen. Und das wird, glaube ich, der Knackpunkt der Debatte, ob wir zum Kapitalmarkt kommen oder nicht. Ich bin ja mal gespannt. Aber es wird viel, viel Arbeit. Aber ich bin absolut der Überzeugung, dass das jetzt kommen muss. Also wir brauchen diese Kapitalmarktunion, sonst können wir überhaupt nicht mehr bestehen. Aber es wird nicht leicht. Ich finde, da muss man irgendwie, Erwartungshorizont ist diese Legislaturperiode der Europäischen Kommission. Wenn sie das durchbekommt, hat Frau von der Leyen viel erreicht. Und im Rahmen dessen, finde ich, muss auch die Börsefrage mit adressiert werden. Das ist einer der Unterpunkte de facto, der da dazu gehört. Aber es ist ein dickes Brett. Und ich finde, der Willen, das wirklich umzusetzen, wird sich zeigen im Detail, wenn man bereit ist, europäische Kompromisse zu machen bei einem einheitlichen Insolvenzrecht zum Beispiel. Das ist einfach sehr unterschiedlich von der Mentalität her. Also deutsches Umgang mit Insolvenzen ist komplett anders als in anderen europäischen Ländern. Das ist, in Deutschland bist du ja eigentlich für dein Leben lang gescheitert, ja, so von der Haltung her häufig. Also es ist nicht so üblich, dass man halt ein paar Mal eine Insolvenz hat. So. Und das ist ganz anders. Und das geht sehr tief in unsere Selbstverständnis als Deutsche rein. Und freue mich dann auf alle Ihre Unterstützung, wenn wir das dann machen. Und dann zum neuen Insolvenzrecht kommen. Ich glaube, es wäre for the better. Ja, aber es wird anders. So, vielleicht ein paar Punkte von meiner Seite. Und ich kann das Fazit nur teilen. Ich bin der festen Überzeugung, dass in diesem Land unglaublich viel drinsteckt. Also, dass wir viel, viel Potenzial haben. Ich darf zum Glück immer viele tolle, nicht nur Startups, auch Unternehmen, die schon seit Jahrhunderten existieren. Ja, ich komme aus Baden-Württemberg, da sind die immer so stolz drauf, in der 8. Generation, aber trotzdem noch innovativ zu sein, das wirklich auch voranzubringen. Und mein Eindruck ist, was wir jetzt brauchen, ist auch wieder auf der Regierungsseite eine ruhige Hand, eine Perspektive, die etwas langfristiger ist, und auch wieder etwas mehr. Das fällt in diesen Tagen fast schwer zu sagen, aber wenn man immer nur das Schlechte sieht, passiert auch meistens das Schlechte. Ja, einfach auch wieder die Bereitschaft, die Dinge zu sehen, die sich positiv entwickeln. Das Glas ist nicht nur leer, ist halt auch halb voll. In dem Sinne freue ich mich auf die Diskussion mit Ihnen.
Ja, liebe Franziska, ganz herzlichen Dank für deine einführenden Worte. Ich setze mich vielleicht mal hier an die Seite und würde sehr gerne neben Nico Samios noch Arkadi Jampolsky mit auf die Bühne bitten. Arkadi ist einer der Geschäftsführer und Mitgründer von Wunderflat. Wir wollen natürlich jetzt nicht nur die VC- und Kapitalperspektive hier auf dem Panel vertreten haben, sondern auch eine exemplarische Startup und gerne ja Gründerperspektive. Und vielleicht kannst du mir die Flasche Cola da mitbringen, dann kann ich mir, die habe ich mir gerade gesucht.
Wir würden auch noch was kriegen, glaube ich, habe ich gehört.
Und wollen hier einfach ein bisschen sprechen miteinander, um danach allerdings auch sehr, sehr gerne den Raum hier zu öffnen, damit Sie, ihr und alle auch noch viele Fragen, vielleicht das ein oder andere kleinere Statement auch gerne abgeben wollen, denn wir sind ja hier, um insbesondere auch die Politik der Grünen und wir haben ja sogar die Vorsitzende hier sitzen, dann auch näher kennenzulernen. Arkadi, ich habe jetzt, dachte vielleicht zu Beginn, kannst du mal so ein bisschen mal Revue passieren lassen, mit welchem Blick du eigentlich auf diese letzte Legislaturperiode geschaut hast. Wir kennen ja noch alle dieses Bild, die Grünen, die SPD, die FDP standen dort alle. Ein Christian Lindner stand direkt neben Saskia und dazwischen natürlich auch die Grünen. War das nicht damals so eine Art Aufbruchsignal auch für die Startup-Szene, weil man vielleicht zum ersten Mal erlebt hat, da verheiraten sich vielleicht die liberalen Wirtschaftspolitiker mit den Politikerinnen und Politikern, die auch lange in die Zukunft schauen. Und was ist geblieben davon?
Alles klar, große Frage, David. Ja, also ich würde dir zustimmen. Es ist toll gestartet mit viel Aufbruch und ich glaube, die Prämisse, die besten Sachen zu vereinen zwischen den verschiedenen, sehr unterschiedlichen Parteien, habe ich auf jeden Fall im Koalitionsvertrag auch wieder gesehen. Und ja, meine private Meinung inzwischen ist, dass eigentlich nach einem Jahr oder anderthalb Jahren ein neuer Koalitionsvertrag aufgrund der neuen Rahmenbedingungen vielleicht geholfen hätte. Aber es ist jetzt eine sehr distanzierte Betrachtung und dann wurde es herausfordernd. Aber trotzdem auch während der herausfordernden Zeit, als auch schon die Regierung in der öffentlichen Wahrnehmung sehr gelitten hat, wurde sehr viel erledigt. Also das muss man sagen. Es ist auch aus meiner Sicht nicht ganz so nicht ganz so gerecht in der öffentlichen Wahrnehmung dargestellt worden. Aber wir wissen es, Negatives bleibt bei Menschen 6-mal stärker haften als Positives. Damit müssen, glaube ich, Spitzenpolitiker arbeiten und leben.
So, da haben wir 3 Ehepartner gehabt. Der Koalitionsvertrag ist so etwas wie ein Ehevertrag. Franziska, wo kam es denn zum Bruch? Also kannst du das auf einen bestimmten Moment, auf eine bestimmte Stimmung zurückführen, wo du sagst, genau da ist eigentlich dieser kleine Riss passiert, der am Ende die große Kluft dann auch erzeugt hat?
Also die Frage habe ich mir regelmäßig wirklich gestellt. Nicht nur in den letzten Wochen, sondern auch schon immer, also wurde ja immer auch komplexer. Also ich glaube, eigentlich kam der Bruch an dem, wo es am Ende auch dran gescheitert ist. Also als die Herausforderung eben groß war, ja, Ukraine-Krieg, man muss investieren, man sieht, weltweit wird es nicht leichter. Wir haben nicht nur die Herausforderung russisches Gas, sondern auch noch China, USA. Also ne, wir haben einen Sanierungsstau in Deutschland, nicht nur bei jetzt Bahn und Brücken, sondern auch im digitalen Sektor, der einfach massiv ist. Und dann eben damals schon nicht die Bereitschaft, dafür auch weiter Geld, im Zweifel Schulden aufzunehmen. Ich glaube, an dem Punkt, von dem sind wir nie weggekommen, an dem ist es am Ende auch gescheitert. Also diese Frage in so einer Krisensituation, was muss man eigentlich machen? Und das war einer der wirklich schwierigen Punkte. Und zwischendurch, also am Anfang war es eher immer auch mal wieder die Kabeleien oder Schwierigkeiten zwischen Christian Lindner, Robert Habeck. Am Ende war das de facto Scholz-Lindner. Also da war es häufiger so, also bei dieser ganzen Rentendebatte zum Beispiel waren immer Grüne und FDP zusammen und bei vielen anderen Punkten auch. Also das war dann nicht mehr so eindeutig, dass es immer die gleiche Dynamik war. Aber ich würde sagen, rückblickend, einer der grundlegenden Fehler war, dass man eine Koalition zum ersten Mal offiziell zu dritt hatte. Manche sagen, mit der CSU ist man immer zu dritt. Ja, also sozusagen, ne, also CDU, CSU sind eigentlich auch 2. Aber wenn man mal davon absieht und sagt, so jetzt wirklich 3 ganz unterschiedliche Fraktionen auch, dann hatte man die Regeln von 2er Koalitionen übernommen. Also jeder hat Vetorechte überall. Und ich glaube, das geht einfach nicht. Es ist einfach ein Veto-Player zu viel. Und habe das sehr hautnah miterlebt, wenn es um Europa ging, europapolitische Positionierung der Bundesregierung. Wir waren einfach häufig nicht sprechfähig, weil immer einer irgendwas nicht wollte. Und in der Zwischenzeit verhandelten halt alle anderen um uns rum. Und meistens waren die Differenzen innerhalb der Ampel eigentlich viel geringer als die Differenzen zwischen uns und anderen europäischen Akteuren. Und da glaube ich, habe das mir dann nochmal angeguckt, wie das die Belgier machen, die Niederländer, die Skandinavier, die haben ja mehr Erfahrung mit mehr Parteienkoalitionen, wo es halt so ist, zu Beginn darf sich jeder Koalitionspartner 2 oder 3 Bereiche aussuchen, wo er ein Vetorecht hat und beim Rest geht es nach Mehrheit. Und ich glaube, solche Regeln bräuchte man halt auch auf jeden Fall, falls es nochmal zu einer 3er-Koalition kommt. Also ich würde da, wir hatten es zwischendurch immer wieder eingefordert und haben gesagt, wir müssen die Regeln ändern, sonst wir sind in Europa nicht sprechfähig. Da war es aber schon zu spät, in dieser Koalition nochmal neue Regeln zu machen. Dafür hätte man dann eben einen neuen Koalitionsvertrag dann wirklich gebraucht, wo man gesagt hat, okay, die Geschäftsgrundlage ist weg. Ja, also sozusagen das, worauf wir gebaut haben, das russische billige Gas, was da passiert, ist einfach alles weg. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Und wir bestimmen auch nochmal neu, wie wir zusammenarbeiten. So, das sind so die Punkte, die ich daraus ziehe. Und trotzdem ist uns viel gelungen. Ja. Für mich war frustrierend, ab September habe ich eigentlich gespürt, dass die Liberalen keine Ergebnisse mehr haben wollten. Und weiß noch so ein paar Verhandlungsrunden, wo man wirklich immer wieder mit neuen Vorschlägen gekommen ist, immer wieder gesagt hat, ich gehe auch noch den Weg. Und man es nicht geeint bekommen hat. Und ich hatte dann einmal auch einen gefragt, habe gesagt, komm, wirklich, jetzt, wenn ihr euch nicht einigen wollt, sag's mir einfach, dann können wir uns die Zeit sparen. Also fürs Land, für mich, ja, meine Tochter freut sich. Und halt man noch die Antwort bekam, nee, wir wollen unbedingt das weiterführen. Und da fühlt man sich im Nachhinein dann schon ein bisschen enttäuscht, wenn man sieht, okay, eigentlich ab September wollten die wirklich nicht mehr. Aber es war schon spürbar.
Die Startup-Szene, Nico, war, wenn ich das gut in Erinnerung habe, ja auch in voller Euphorie und Aufbruchstimmung damals gewesen. Du saßt ja auch einige Zeit lang im Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums für die junge digitale Wirtschaft. So nannte sich das. Und auch ein schönes Kompliment, in dem Alter noch als junge digitale Wirtschaft beteiligt zu werden. Das sind wir auch alle noch irgendwie. Aber wie hast du das denn so sozusagen als Außenstehender wahrgenommen? Wie waren die Diskussionen auch über die, ja, über die Dauer hinweg dann auch in der Industrie, in der Szene auch? War es am Anfang wirklich eine Lieblingsregierung oder war das eher mehr oder weniger eine tolerierte Regierung, weil vielleicht doch viele in der Szene dachten, ach, so mit den konservativen FDP, so eine gute, alte, klassische, schwarz-gelbe Konstellation wäre doch die bessere gewesen? Oder ist das so ein bisschen inzwischen aufgebrochen und differenzierter?
Große Frage, ich versuche sie nicht zu lange zu beantworten. Also ich würde mal sagen, auch aus der eigenen Erfahrung, es gab einen sehr positiven Spirit. Viele Sachen, was ich auch vorher so Transformationshemmnisse oder so genannt hatte, relativ schnell zu identifizieren und relativ schnell wegzuräumen. Ne? Also ist ja noch nicht lange her, dass irgendwie Aufdach-Solaranlagen pauschal bei 80% oder sowas abgeregelt waren, weil mal irgendein Lobbyist reingeschrieben hat, ja nee, die Stromnetze sind dann überlastet. Ne? Und wir sind mit dieser Gasmangellage, hatten ja ein ernstes Szenario, hätte ja wirklich das Licht ausgehen können und wir sind so geistesgestört, sorry, und regeln diese Solaranlagen ab. Also bescheuerter kann es ja nicht sein. Ne? Und solche Sachen wurden relativ schnell identifiziert und relativ schnell lautlos zur Seite geräumt. Und das, glaube ich, war der positive Teil, ne? Dieser progressive Teil dieser Konstellation. Es gab aber andere Themen, und da nehme ich nochmal auch, was freut mich, dass du das auch als lästig wahrnimmst, das Thema notarielle Pflicht von GmbH-Anteilen. Ich war heute auch beim Notar. Mein Notar gibt mir recht. Er würde das Geld aber gerne noch ein paar Jahre kassieren, hat er gesagt. Und da habe ich zum Beispiel auch festgestellt, ich dachte, geil, Home Run, ja, grünes progressives Wirtschaftsministerium, gelbes Justizministerium, das kriegen wir jetzt sofort weggeräumt, ne? Kompletter Irrtum, weil selbst wenn die Ministerien bunt gefärbt sind, sind natürlich, der Unterbau bleibt ja relativ identisch. Und gefühlt saß halt im Justizministerium irgendein, ich weiß es nicht, ja, Abteilungsleiter, Subabteilungsleiter, der hat schon 1940 wahrscheinlich das BGB geschrieben und der wollte jetzt halt nicht von seinem alten Paradigma weg, weil da mal irgendwo drin steht, GmbH-Anteile müssen halt quasi so langsam transferiert werden, weil sonst ist das ja Spekulationsgeschäft. Ja? So alle so. Und dann gab es von der Notarlobby so ein Schreiben, das ich als Realsatire wahrgenommen habe, wo eben drin stand, wie gefährlich das ist für Konsumenten, wenn man das jetzt digitalisiert. Das geht überhaupt gar nicht. Die Welt geht unter, das Abendland geht unter. Und, so. Und dann merkt man eben, dass es dann doch wieder schwierig wird. Ne? Also dass leider halt doch Politik, auch unabhängig von den handelnden Personen, selbst wenn die sagen, okay, wir hören zu, wir nehmen die Punkte auf, let's go, und das habe ich so wahrgenommen, das war das Positive, dann halt doch es schwierig wird, und das ist der Kulturwechsel, den wir brauchen. Wir müssen einfach kollektiv als Gesamtsystem und mit Föderalismus und mit EU begreifen, dass uns schlichtweg die Zeit ausgeht. Ja? Oder auch, wenn man eben mit dem estischen Digitalminister redet, der sagt, wir hatten noch nie so viele Leute, dass wir uns so eine Bürokratie hätten leisten können. Wir mussten das von Anfang an digitalisieren. Sogar die Österreicher, ja, haben in den letzten Jahren extrem viel digitalisiert, ja, die jetzt nochmal andere Regierungskonstellationsprobleme haben. Also es geht, wenn man will, aber das ist, glaube ich, jetzt die Kultur, die wir brauchen. Und wie gesagt, ich hoffe, das ist mein größter Wunsch, dass wir es schaffen, wie gesagt, wenn eben Friedrich Merz da eine Regierung anführen wird, und dazu sieht es ja mal statistisch danach aus, wenn nicht diese Woche wieder was ganz was Spektakuläres passiert, ja, was dann ja wirklich interessant wäre, dass wir es eben schaffen, uns auf diesen Konsens zumindest zu einigen, Geschwindigkeit reinzubringen in diese ganzen Sachen, und dass es da verschiedene Philosophien gibt, eben wie gesagt, wie man das finanziert und wen man besteuert, okay, von mir aus, aber einfach Speed, ja, auf jeder Ebene. Ich glaube, das brauchen wir. Und das brauchen wir noch mehr, nachdem wir jetzt auch durch Amerika jetzt noch mehr unter Druck gesetzt werden, als das sowieso schon der Fall war. Also was in 48 Stunden Trump passiert ist, das kommt einem ja vor, als ob der jetzt 4 Monate schon im Amt ist, ne, was da alles schon passiert ist, ist ja unglaublich. Und das setzt natürlich den ganzen Sektor hier brutal unter Druck. Ne? Also ein 500 Milliarden AI-Investment bedeutet automatisch, dass alle in Europa jetzt ihre Koffer packen und darüber ziehen. Und zwar zu 100%.
Also nicht zu 100% die Europäer, ne?
Naja, 80%.
80% vielleicht, genau.
Ja, das reicht, ja.
Wir kommen gleich nochmal kurz zu dir. Aber Franziska, vielleicht nochmal ganz kurz vorab, weil das eine schöne Steilvorlage war für eine Frage, die ich mir für ein bisschen später aufgehoben hatte. Jetzt warst du selber ja Teil einer Bundesregierung. Du warst sogar Staatssekretärin in einem Ministerium. Und zwar nicht einem unbedeutsamen, sondern im Bundeswirtschaftsministerium. Wenn du diese Forderung so hörst und auch das siehst, was jetzt gerade auch in den USA passiert, wo in wahnsinniger Geschwindigkeit auch wirklich da einfach Dinge umgesetzt werden, was lässt dich denn daran zweifeln oder möglicherweise auch hoffnungsvoll stimmen, dass das jetzt in der nächsten Legislaturperiode alles sehr viel besser gelingen kann? Denn man hat doch so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass in den letzten 40, 50 Jahren die Institutionen eigentlich immer stärker waren als die gewählten Personen, die an der Spitze waren. Ein Beispiel ist ja auch Abschaffung von Subventionen im fossilen Energiebereich. Die FDP wollte alle möglichen Subventionen abschaffen, ihr wolltet Klimaschutz. Da hätte man doch einfach mal diese 72 Milliarden Euro mal abschaffen können.
Ja, und dann kamen die Trecker. Ja, nee, also ist auch eine starke Lobby. Also mein Eindruck ist auch, man muss sich immer wirklich sehr stark dahinter klemmen und dann kann man schon auch den Unterschied machen. Also ich gebe euch ein anderes Beispiel. Manchmal hatte auch das vorzeitige Ende dieser Regierung ein gutes. KI-Verordnung, ja, betrifft ja viele davon, die Umsetzung in Deutschland. Machen wir es wie bei der Datenschutzgrundverordnung an die Bundesländer, ja, wo ich gesagt habe, kommst du in die Hölle. Aber unser Grundgesetz sagt, dass das eigentlich bei den Bundesländern ist. Und da habe ich gesagt, das will ich aber auf gar keinen Fall, dass wir dann wieder 16 Auslegungen haben und die Bayern gönnen sich wieder zwei. Und also so. Ich sagte, das will ich auf keinen Fall. Und dann habe ich die im Ministerium losgeschickt und habe gesagt, ihr müsst mir Wege finden, das muss auch anders gehen. Und dann haben die gesucht und dann habe ich viele Unternehmen gefragt und hat man sich all darauf geeinigt. Es gibt eine Produktsicherheitsrichtlinie aus den 80ern, wo wir in Deutschland eine Umsetzung durch die Bundesländer haben, durch die Marktüberwachungsbehörden, die sind auf bei uns Bundesländerebene, die aber verpflichtet sind, in einem Ausschuss zu einer gemeinsamen Auslegung zu kommen. Also die nicht die Möglichkeit haben, eine baden-württembergische, eine saarländische Interpretation zu haben. Und dann wurde mir gesagt, Frau Brandner, das mag sein, aber in dem Fall geht das auf gar keinen Fall. Da habe ich gesagt, warum nicht? Ja, Grundgesetz nicht und BMJ sagt, geht nicht. Ja, also Justizministerium sagt hier, verfassungsrechtlich nicht möglich, das ist absolute Grauzone, Frau Brandner, da dürfen Sie nicht reingehen. So, und wenn das Justizministerium sagt, Grauzone, Verfassung, so, wir haben schon als Regierung zweimal in Karlsruhe verloren, Frau Brandner, geht auf gar keinen Fall. So, und dann wusste ich, als Wissing jetzt Justizminister wurde, habe ich gedacht, okay, der sah das immer genau wie ich. Und dann haben wir es gemeinsam hinbekommen. Wo wir gesagt haben, wir überstimmen jetzt alle Unterabteilungsleiter, alle Abteilungsleiter, alle Staatssekretäre. Wir machen das jetzt einfach so, wie es bei der Produktrichtlinie gemacht wurde. Aber es braucht extrem viel Kraft. Deswegen geht es nicht, sondern man muss sich strukturell neu überlegen, wie man die aufstellt. Und wann, das ist auch meine Erfahrung im Nachhinein, man muss ganz anders die Inzentivierung im Ministerium machen. Bis jetzt ist es häufig so, du wirst befördert, wenn du keine Fehler gemacht hast. Aber du wirst nicht befördert, wenn du am besten Probleme gelöst hast. Ja, momentan. Aber es ist eine bundeseinheitliche Regelung für alle Ministerien. Den Spielraum, den man wirklich hat, der ist ziemlich gering. Du kannst also Punkte geben, da darfst du auch nur 20% durch den Top sein. Und wenn du aber in der einen Einheit eigentlich 40% Top-Leute hast, musst du 20% Leute trotzdem schlechter raten. Und in einer anderen Abteilung, wo vielleicht nur 10% gut sind und 90 null, musst du trotzdem 20 von denen die Bestnote geben. Ja, das ist so verrechtlich. So, das wäre eine andere Sache im für Koalitionsvertrag, an die ich rangehen würde, ist die Beförderungsregeln zu ändern hin zu, wer Probleme löst, wird befördert.
Eine sehr gute Idee. Dass es aber auch anders gehen kann, haben wir trotzdem an einigen Beispielen gesehen. Also wenn ich mir anschaue, wie schnell wir dann die Genehmigung für neue Gaskraftwerke oder für diese Terminals bekommen haben, als dann die Ukraine-Krise und der Russland-Krieg dort dann losging. Also da ging ja etwas schnell. Also wenn der Wille da ist, dann geht etwas. Ich denke mal, auch im Windkraftausbau gibt es inzwischen ja auch sehr, sehr gute Beispiele, wo man einfach sagen, dass trotz aller Unkenrufe sind wirklich dort die Genehmigungszeiten sehr, sehr stark auch gesunken in letzter Zeit.
Das hat mir Spaß gemacht. Das waren diese Praxischecks. Das haben wir in Baden-Württemberg gemacht. Vorher 7 Jahre einen Windradgenehmigungsprozess. Ja, 7 Jahre, irre, ein Stück aus der Hölle. Und dann haben wir die untere Umweltbehörde, die mittlere Umweltbehörde, die obere Umweltbehörde und dann noch Regierungspräsidium und das ist halt unser Föderalstaat, irre, alle in einen Raum gesetzt mit den Projektentwicklern, mit den Unternehmen. Und das Schöne daran war, dass keiner sagen konnte, ich bin nicht zuständig, weil der andere, der anscheinend zuständig war, saß auch im Raum und hat gesagt, nee, sorry, ich bin aber hier, ich bin auch nicht zuständig. So, und wir sind erst alle rausgegangen, als klar war, wer ist zuständig. Und dadurch haben wir das in Baden-Württemberg geschafft, wirklich von Bund, Land, eben Regierungspräsidium, Landkreis, alle runter, von 7 Jahren auf 7 Monate Zeit zu reduzieren.
Das sind alles sehr, sehr gute Beispiele. Arkadi, du hast ja auch ein sehr gutes Beispiel miterlebt, denn ihr habt mit Wunderflat innerhalb kürzester Zeit für über 3000 Flüchtlinge gemeinsam mit dem Staat Wohnraum geschaffen und habt dem Staat über 500 Millionen Euro, das hast du mir im Vorgespräch von erzählt, erspart. Was kannst du aus diesem Beispiel erfolgreicher Zusammenarbeit, schneller Entscheidung mit dem Staat denn lernen und was kann man daraus ableiten, was tatsächlich auch in einer nächsten Bundesregierung besser gemacht werden kann, damit es auch sehr viel mehr dieser Beispiele gibt?
Ja, die Hintergrundgeschichte da ist, dass an dem Tag, als die Ukraine angegriffen wurde von Russland, haben mein Mitgründer und ich uns zusammengesetzt, eine Stunde nach Angriff. Er meinte, hey, es werden Flüchtlinge kommen, wir haben eine Wohnungsplattform, wir sollten was machen. Ich war gedanklich ganz woanders, weil für mich war dieser Krieg irgendwie gar keine Überraschung, weil ich gebürtig aus Russland komme und es war für mich irgendwie eine Frage der Zeit. Er hat sich sofort darauf gestürzt und kurz überlegt, was bedeutet das denn jetzt? Und ich war erst so, ja, jetzt ist es also passiert, wie erwartet. Genau, und am Ende des Tages hatten wir ein Board-Meeting auch mit Nico und haben gemeinsam entschieden, wir werden unsere Plattform kostenlos zur Verfügung stellen und werden alle unsere Vermieter bitten, kostenlos Wohnraum zur Verfügung zu stellen für die Flüchtlinge. Und am nächsten Tag stand sie dann und dieses erste Jahr haben wir alleine operiert unter dem Namen Wohnraumaktion und dann haben wir eine Partnerschaft mit dem BAMF und was dem Innenministerium untersteht, mit Scheißekretär Krösser, unter dem Namen Helfende Wende eine große Aktion gehabt, insgesamt 30.000 Flüchtlingen aus der Ukraine geholfen, Wohnraum zu finden und dabei in Summe über den gesamten Zeitraum 22, 23 auch zum Teil und auch 24 500 Millionen Euro an Kosten gespart, was Unterbringung angeht, was Mieten angeht. Und der Clou dabei war, dass wir gemeinsam mit dem Innenministerium Wege gefunden haben, also Vertrauen zu schaffen, dass die Plattform so funktioniert, dass die Sicherheitsmechanismen funktionieren, die wir über die letzten 10 Jahre entwickelt haben und die wir sofort einsetzen konnten zur Verifizierung der Flüchtlinge, zur Verifizierung der Wohnungsgeber und wenn was ist, in der Zusammenarbeit mit dem DRK und mit psychologischen Betreuungsstellen Notfälle sehr schnell eskalieren konnten. Dabei muss ich aber leider sagen, dass ich das anderen Unternehmen jetzt eher nicht empfehlen würde, diese Aufgaben auf sich zu nehmen, bis wir nicht so ein paar Hürden abgebaut haben. Sei es der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, der dann eigentlich unmöglich macht, zu kompetitiven Bedingungen ITler einzustellen. Ja, du nix. Da gibt's noch viele, viele weitere Sachen, die es...
Kannst du noch ein, zwei nennen, dass wir das mal mitnehmen als
konkreter... Das heißt auf Gesetzdeutsch Besserstellungsverbot. Es darf keiner besser gestellt werden, gell?
Genau, und bei Förderungen, wir haben dann auch im zweiten Jahr der Aktion eben eine Förderung bekommen und dann sind wir einmal durch das ganze Förderrecht durch, haben da auch ein Positionspapier dazu aus den Erfahrungen verfasst, gemeinsam mit Expertenanwälten aus dem Bereich, kann ich dir auch mitgeben und also wir konnten zum Beispiel unsere Angestellten, die wir in Polen haben, also einige Entwickler von uns in den Polen, die konnten wir nicht einfach so benutzen. Wir konnten nicht zu den auf die bestehenden Lieferketten zugreifen, die wir bereits haben, obwohl sie nach Marktbedingungen sind. Und jeder Euro wurde halt umgedreht. Und für diesen ganzen Verwaltungsapparat bräuchten wir auch administrative Unterstützung. Die durfte aber nicht über das Projekt abgerechnet werden, sondern war dann Zusatzaufwand für uns. Ja, ich glaube, der ein oder andere Mitarbeiter hat zwischenzeitlich bei mir auch innerlich gekündigt, das Ganze zu machen, obwohl und war nur da geblieben, um für den guten Zweck zu kämpfen.
Also du hast fleißig mitgeschrieben innerlich, das kommt in den Koalitionsvertrag, Franziska?
Ich wollte nur zu diesem Besserstellungsverbot, weil das ist ja wirklich also eine große Hürde überall, ja. Selbst nicht nur das, wen wir anstellen dürfen, sondern selbst Projekte, die staatlich gefördert sind, zum Beispiel wissenschaftliche Forschungseinrichtungen, war bis jetzt das Besserstellungsverbot so, dass der Geschäftsführer zum Beispiel nicht kompetitiv bezahlt werden darf, wenn da irgendwo staatliches Fördergeld drin war. Was dazu geführt hat, dass halt ja die Qualität halt sehr unterschiedlich ist. Das haben wir jetzt so geändert, dass nur noch die Personen, die direkt an den Projekten dranhängen, die staatlich gefördert werden, nur noch die nicht besser gestellt werden dürfen. Aber das war schon ein Kraftakt, das im Bundestag mit Mehrheiten hinzubekommen. Ich sag mal, ne, es sind kleine Schritte, aber das so, das war schon, wo ich hatte, okay, krass, wir haben es endlich hinbekommen, dass zumindest die Geschäftsführer und all diese Leute, nur weil da staatliches Fördergeld reingeht, die trotzdem kompetitiv gezahlt werden dürfen.
Ja, ich glaube, in dem Positionspapier war das Thema vom Ende her denken kurz beim Punkt 5 aufgegriffen. Und es ist einfach, zum Beispiel bei dem Besserstellungsverbot und bei mehreren anderen Themen ist es einfach nicht vom Ende, das System ist nicht vom Ende gedacht. Es geht nicht darum, das Ziel zu erreichen, in unserem Fall jetzt möglichst vielen Menschen aus der Ukraine möglichst gut zu helfen, die Zivilgesellschaft ihren einen sicheren Weg zu geben, helfen zu können, sondern es ging darum, jede Minute, jede Stunde zu tracken und dass das möglichst genau abgerechnet wird und dass wir am besten alles öffentlich vergeben haben über ein EU-Portal, was dann wochenlang dauert, wo wir Berater einstellen müssten, um das EU-Portal für die Ausschreibungen bedienen zu können, weil wir die Kompetenz nicht haben, statt morgen die Lösung zu haben und damit noch viel mehr Ressourcen und Geld aller Steuerzahler sparen zu können. Und dieses vom Ende her Denken bei Punkt 5, das Prinzip in der Verwaltung, ja.
Es setzt aber voraus, dass alle vom gleichen Ende zurückdenken und nicht von verschiedenen Enden. Franziska, ihr habt ja doch einiges für die Industriepolitik machen wollen. Ich formuliere es deswegen so, weil dann doch letztendlich dann einiges gescheitert ist. Ihr wolltet die Batterieindustrie, die Chipindustrie wieder zurückholen. Northvolt ist so ein Stichwort. Die PV-Industrie, die auch nach Europa, nach Deutschland zurückkommen sollte. Denn hier haben für diejenigen, die das nicht ganz so präsent haben, haben wir eine riesengroße Lücke in der Wertschöpfungskette für diese doch sehr wichtige Energieerzeugungstechnologie. Das meiste kommt aus China, das wenigste wird inzwischen nur noch in Deutschland und Europa produziert. Aber all diese Bemühungen sind, ich sage das mal gelinde gesagt, gescheitert. Aus den verschiedensten Gründen, da kannst du auch gerne gleich nochmal kurz drauf eingehen. Die Frage, die sich da nur für mich anschließt, ist, hätte man und müsste man nicht auch mit Blick auf die nächste Legislaturperiode einfach noch viel, viel mehr auch für die neuen Unternehmen machen, also für die Gründerinnen und Gründer, dass wir so jetzt nicht nur versuchen, die alte Industrie zu erhalten, auch Stahlindustrie sind auch gute Beispiele, sondern müsste sich da vielleicht so ein bisschen der Schwerpunkt auch verlagern. Und wie kann man eine erfolgreiche Industriepolitik denn machen, damit wir auch tatsächlich gestärkt und resilient auch dastehen können?
Ja, das ist also erstens glaube ich, dass wir das auch gar nicht als Deutschland alleine können, sondern dass es wirklich eine europäische Aufgabe ist. Das macht es nicht leichter, aber ich finde wirklich so, der Rahmen ist für mich auch schon viel europäisch, obwohl wir deutsche Spezifika haben. Wir haben übrigens PV nicht gezahlt. Wir wurden dafür stark kritisiert, dass wir keine direkten Investitionen in PV-Unternehmen gemacht haben. Also es war eher so in einer, wo wir für kritisiert wurden, auch stark im Sinne von, ihr lasst die alle eingehen. Bei Wind bis jetzt übrigens auch nicht. Gäbe vielleicht auch gute Gründe, es zu machen. Ich wollte es einfach nur sagen, weil du es auch gerade PV erwähnt hast. Also es gab Meyer Burger, es gab ja mehrere, die immer gesagt haben, wir brauchen jetzt die Direktinvests und wir haben den Bürgschaften und viele Möglichkeiten gegeben, aber nicht eben das über andere Wege. Über die Frage bei den Chips, finde ich, kann man sich streiten. Das wurde angefangen unter Altmaier aus der Erfahrung der Corona-Zeit heraus. Weil damals ja die ganzen Autoproduktionsstandorte also nicht mehr liefen, weil die Chips aus Fernost Ost nicht kamen. Und man dann gedacht hat, ach du meine Güte, sind wir doch sehr abhängig und jetzt brauchen wir irgendeinen Anteil europäisch. Bei Intel, glaube ich, konnte man auch von Anfang an berechtigte Frage stellen. Ich habe relativ viel zu dem TSMC gearbeitet. Das läuft ja bis jetzt. Das würde ich nicht als gescheitert bezeichnen. So, deswegen ist da, finde ich, nochmal eine Differenzierung nötig. Und bei den Batterien, das hängt auch ganz viel von unserem ganzen Automobilsektor und von ganz vielen Faktoren ab.
Das war ja auch die Haushaltslage, ne?
Die Haushaltslage.
Also wir haben ja auch dann ein Verfassungsurteil ja auch gehabt, in dem gewisse Gelder nicht ausgegeben werden konnten.
Genau, also deswegen finde ich, hängt es so ein bisschen zusammen mit diesem Cut. Also Sie erinnern sich, dass wir dann die 10 Milliarden im Haushalt kürzen mussten von heute auf morgen. Und einer der großen Faktoren war die Förderung von E-Autos. Das waren ja fast 10 Milliarden, die da schon reingegangen waren in diese E-Auto-Förderung. Das muss man auch immer wissen. Das war ja nicht, also unter der Regierung angefangen. Aber wenn man sich die Summen anschaut, das sind sehr große Summen. Und ein relevanter Teil dieses Geldes ist ja nie in Europa gelandet. Das muss man halt auch dazu sagen, sondern ein relevantester Teil ist in China gelandet von diesen Fördergeldern für die E-Autos, weil es war ja keine Konditionierung, an welches E-Auto man sich kauft. So, egal. Auf jeden Fall wurde das gestoppt und ich glaube, im Nachhinein sagen viele, das war vielleicht ein Fehler, weil dadurch ganz viel in diesem ganzen Bereich Batterien, E-Mobilität danach auch fast in so einer Kaskade mit runtergegangen ist. Das vielleicht auch, finde ich, muss man in dem Gesamtkontext sehen, ob die Investitionen falsch waren. Es gab auch immer die Frage, welche Batterien werden produziert. Das ist ja auch hoch, also muss man wirklich differenzieren, auch bei Northvolt und so gibt es viele Debatten. Also von daher würde ich ihr recht geben, muss man differenzierter drauf schauen und nicht alles war ein Erfolg. Ich würde auch nicht sagen, alles ist gescheitert. Und ja, es braucht viel, viel mehr Geld in den neuen Bereichen. Deswegen habe ich vorhin Zukunftsfonds angesprochen. Das ist für mich echt ein Erfolgsmodell, bei der Sprint mehr über die Challenges zu gehen, viel mehr in diesen Ausgründungsteil zu investieren, also den Bereich, wo von der Grundlagenforschung dann gute neue Dinge entstehen. Meiner Meinung nach müssten wir in Deutschland die ganzen kleinen Quantentöpfchen, die wir haben, poolen und dafür einmal da massiver und richtiger investieren, übrigens bei KI-Recheninfrastruktur auch. Das gab's ja, den Vorschlag, den konnten wir nicht finanzieren. Das finde ich zum Beispiel im Nachhinein ärgere ich mich sehr, dass wir es nicht geschafft haben, diese KI-Recheninfrastruktur gescheit zu finanzieren. So, das wären aber halt auch nochmal mindestens 1 Milliarde gewesen. Die Milliarde war nicht da. Das war dieser Streit, macht man das oder macht man es nicht? Ich war da immer dafür.
Aber ich finde, die Diskussion zeigt auch wieder sehr schön, dass wir, wenn wir eben jetzt nur über öffentliches Geld reden, dass es eben endlich, und jetzt gucken wir mal quasi, wie viel wir haben im nächsten Abschnitt. Und der wesentliche Punkt bei diesen ganzen Technologien ist doch der, wenn ich, also mit, ich sag jetzt mal krass, mit Gewalt, ja, ich finde an Amerika ganz vieles kritikwürdig, das möchte ich sofort vorwegschieben. Aber wenn man versucht wirklich eben, wie du gesagt hast, vom Ende zu denken und zu sagen, wie aktiviere ich privates Kapital? Wie sorge ich dafür, dass es zum Beispiel in Amerika mittlerweile wieder Chip-Produktion gibt zu einem gewissen Grad? Ja, die sind sicherlich auch stark getroffen, wenn es Probleme mit Taiwan gibt. Aber wahrscheinlich sind die Europäer doch noch deutlich stärker getroffen bei dem Thema. Und auch schon unter der Biden-Administration gab es einen großen Schulterschluss, zum Beispiel zwischen großen Private-Equity-Fonds und, wenn man so will, dem staatlichen System, um eben irgendwie Chipproduktion in Nevada oder wohin auch immer wieder hochzufahren. Ja? Das heißt also, Rahmenbedingungen schaffen, dass privates Kapital aktiviert werden kann, ja? Weil eben das öffentliche Kapital wird immer ganz, ganz hart hinterfragt. Da gibt es immer diese Systemfrage, das wird immer Zankerei geben, egal welche Konstellation jetzt ja auch kommt. Das ist ja aus unserer Sicht eigentlich so die Öffnung, ja, und da muss vielleicht gar nicht eben der Staat alles zahlen. Du hast zum Beispiel vor Hermes-Bürgschaften angesprochen, ich möchte mal kurz diesen Gedankensprung machen. Du weißt viel besser, wie das im Haushalt verbucht wird, aber nicht 100% von dem Geld, was da abgesichert ist, ist irgendwo im Haushalt zu finden. Das ist ja eine Versicherung, sondern nur ein gewisser Teil davon, ne, der eben statistisch über ein langes Mittel halt so die Quote entspricht. Das ist ja genau der Trick. Ne? Das heißt, wenn ich also eine Art Versicherung baue für zum Beispiel Transformationsfonds in irgendeiner Form, kann ich privates Kapital mit einem x-fachen hebeln und muss nur einen kleinen Posten bei mir in den Haushalt nehmen. Und über diese Sachen müssen wir nachdenken, meiner Meinung nach. Wie aktiviere ich mit, wenn du so willst, einem öffentlichen Euro 10, 20, 50 Euro privates Kapital?
Das haben wir ja bei PV gemacht. Das war ja genau der Weg, dass wir dort über eine Bürgschaften gegangen sind, weil wir gesagt haben, der Hebel ist viel größer und viel smarter, das so zu machen. Also meinte ich, also das genau. Wobei in den USA wurden auch sehr, sehr viele Milliarden unter Biden staatlich investiert. Also das muss man in aller Fairness auch dazu sagen. Also sie haben einfach auch rausgeballert, was ging. Aber klar, das habe ich ja vorhin gesagt, man muss auch bei uns das Private mehr mobilisieren.
Zum Abschluss, weil du musst auch gleich gehen. Es gibt so viele Ideen, die im Raum sind. Ich meine, du hast jetzt einige wieder genannt. Hier sind ganz viele Ideen. Diese Papiere werden geschrieben, jetzt auch nicht zum ersten Mal. Du hast ganz viele Ideen. Und ich bin mir sicher, die Kollegen der anderen Parteien haben auch mal ganz viele Ideen, die teilweise auch in die gleiche Richtung gehen. Wie kommen wir einfach mal in diese Umsetzung mal hinein? Also was brauchen wir? Ein anderes gesellschaftliches Klima? Brauchen wir diese eine Figur, die jetzt wirklich nochmal dort à la Elon Musk, sage ich jetzt einfach mal provozierend, da wirklich mal hilft, nochmal richtig reinzugehen? Braucht es den starken Kanzler, die Kanzlerin? Also jemand, der da wirklich mal etwas mehr Tacheles?
Mein Eindruck ist eher, dass weil wir in diesem komplexen Staat leben, je mehr du noch polarisierst und je mehr Leute sagen, so, wir gehen jetzt nur noch in die Extreme, diese Möglichkeiten, diese Gemeinsamkeiten zwischen Bund, Ländern, Kommunen hinzubekommen, noch kleiner werden. Also das ist wirklich, du brauchst in diesem System bei uns, wir haben so viele Checks und Balances, die eingebaut wurden, aus gutem Grund nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die jetzt halt aber de facto uns so lahmlegen, dass alle anderen uns vorbeiziehen. So, und die kriegst du aber nicht wieder geöffnet oder locker gemacht, ohne einen relativ breiten demokratischen Konsens, das auch anzugehen. Deswegen ist mein Eindruck für Deutschland, das mag in anderen Ländern anders sein, je mehr wir polarisieren, je weniger wir dann Gemeinsamkeiten haben, desto weniger kriegen wir solche grundlegenden Reformen hin. Und deswegen bräuchte es eigentlich eher Akteure, die sagen, okay, wir haben diese Herausforderung bei der Wettbewerbsfähigkeit. Wenn wir als Demokratie überleben wollen, müssen wir als Staat fit werden. Und deswegen setzen wir uns jetzt an einen Tisch und machen das gemeinsam über die unterschiedlichen Ebenen hinweg. Also das wäre eher meine Einschätzung, wie man es realistisch hinbekommt. Und vielleicht noch ein Punkt, wir haben ja viele Dinge schon durchaus angestoßen. Also auch Digitalisierung, endlich mal Visavergabe angefangen zu digitalisieren. Kannst du sagen, warum fangen die 2021 an? Berechtigte Frage, aber sie fangen 2021 an. Das meinte ich vorhin mit dem halbvollen Glas. Wir haben ja zum Glück auch einiges angefangen.
Jetzt noch die allerletzte Frage. Die Grünen stehen für evidenz- und wissenschaftsbasierte Politik, die Unternehmen, die Wirtschaft steht eigentlich auch für evidenzbasiertes Handeln. Wie könnt ihr denn jetzt noch unterstützt werden, damit diese Politik auch Früchte tragen kann?
Also das eine ist, ich glaube, selber auch berichten, was passiert ist und was auch vielleicht läuft. Also auch ein Testimonial zu geben und zu sagen, in dem Bereich. Weil viele sich, glaube ich, nicht mehr daran erinnern, zum Beispiel, dass man eine Steuererklärung machen musste für die Solaranlage auf dem Dach und solche Sachen. Ja, einfach mal zu sagen, es ist noch nicht alles perfekt, aber guck mal, in meinem Sektor, in meinem Bereich wurde das übrigens auch leichter gemacht. Da muss man noch nicht mal sagen, ich mag die Grünen oder so, würde mich natürlich auch freuen. Aber wenn man so ein bisschen von der Stimmung her auch sagt, übrigens ist es nicht nur Desaster, sondern wenn man was anpackt, kann man auch was verändern. Wir sind gerade zweiter Punkt im unglaublichen Wettkampf digital um die Hoheit. Wer hat da eigentlich wie viel Platz? Ja, bei TikTok, bei X, bei Insta. Bis jetzt ist die AfD da ganz weit vorne, mit bis zu 70% Content.
Vielleicht kleiner Einschub. Wir haben hier vorne noch einen Bildschirm aufgebaut. Dort kann tatsächlich auch durch die Experten mal nachvollzogen werden, wie denn die Grünen digitalen Wahlkampf machen, wofür auch Mittel eingesetzt werden, die ihr möglicherweise auch noch braucht.
Aber hier machen wir dieses Mal einen ganz neuen, anderen digitalen Wahlkampf und machen das sehr datengetrieben. Also wirklich so gucken, ob jeder Euro auch wirklich den Impact hat. Da sind auch Leute da, die euch das erklären können. Also wenn ihr da zum Beispiel sagt, ein paar Euro gebe ich da rein, das hilft uns total. Ist wirklich sehr faktenbasiert, also komplett datengetrieben, sind auch Leute da, die es erklären können. Und wer immer natürlich auch öffentlich sagen will, das, was sie da vorhaben, die Grünen, zumindest haben sie eine Vision und haben in den letzten Jahren einiges hinbekommen, wenn auch noch nicht alles, aber haben wenigstens mal, hätte es schon 2017 sein können, stimmt, aber sie sind es immerhin mal 2023 angegangen.
Ganz herzlichen Dank, Dr. Franziska
Wagner. Doktor immer.
Tollen Auftritt hier. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Franziska Brandner, Parteivorsitzende der Grünen im Rahmen unseres Specials zur Bundestagswahl von PT1 und DWR Eco.
Das war's. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn's so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer hinter die Kulissen schauen möchtest, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.